Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Immer wieder hebt Sai Baba hervor, dass unsere wichtigste Erkenntnis die sein sollte, dass wir nicht der Körper sind. Er sagt:
Nur die Person, die erkannt hat, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin wahrhaft Gott, ist der wirklich Weise. Und das ist die einzige Wahrheit. Ihr könnt in dieser Welt so viele Formen sehen, aber keine von ihnen ist dauerhaft, ausgenommen der Atman.
Intellektuell ist das jedem von uns vielleicht irgendwann einmal erfassbar, aber es gibt auch Situationen, da nutzt uns das alles nichts mehr, nämlich dann, wenn ein geliebter Mensch plötzlich von unserer Seite gerissen wird. Erst dann zeigt sich, ob wir Babas Lehre wirklich verstanden haben. Wir sind heute zu Besuch bei Monika Redel-Jansen und ihrer Tochter Barbara. Sie mussten den Verlust ihrer geliebten Tochter und Schwester Christina verkraften. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Om
Om
Purbhuvasvaha
Purbhuvasvaha
Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Om
Om
Purbhuvasvaha
Purbhuvasvaha
Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Liebe Monika, ich staune immer wieder, wie vielfältig die Wege zu Sai Baba sind. Du hast ja über Baba durch einen Umweg über deine kleinen Kindergartenkinder erfahren.
Genau, das ist jetzt 25 Jahre her. Da haben wir einen alternativen Kindergarten gegründet und uns eine sehr gute Erzieherin gesucht. Und die Erzieherin war Bhavi Devoti. Gladine hieß die damals, später hieß sie Lakshmi. Und die Lakshmi hat so ganz still, heimlich und leise den Kindern von Baba erzählt. Und so habe ich auch das erste Mal was von Baba gehört.
Ich war das Kind, das Kindergartenkind, mit knapp 3 Jahren war ich da und wir haben halt so einen Altar gehabt mit einem Baba-Bild im Kindergarten und haben immer Om gesungen so und haben Vibhuti gegessen und wussten, dass der Bonbons machen kann.
Was? Der macht Bonbons? Und das war total normal für euch?
Die Kinder waren gespalten. Manche sagen, ach, das macht er doch nur, dass er beweisen kann, dass er zaubern kann. Aber wir haben den schon auch als was Besonderes gesehen. So.
Und die Mutter, wie hat sie dem Zauberer gegenübergestanden?
Also ich hatte das Gefühl, dass ich schon damals irgendwie eine innere Beziehung zu Baba hatte. Ich habe dann auch, die Gladine hat mir dann auch relativ schnell ein Bild gegeben, das wollte ich haben und das stand dann bei mir immer. Also ich habe nichts gelesen von ihm, ich war auch nicht dort, aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe eine Herzensverbindung, eine innere Verbindung zu ihm und ich saß auch öfters vor dem Bild und ich habe ihn auch öfters was gefragt und ich hatte immer das Gefühl, wir haben einen inneren Dialog und das war für mich irgendwie sehr passend. Und ich erinnere mich an eine Situation, die Christina, die zweite Tochter, ist 2 Jahre jünger, die ging dann auch in den Kindergarten, die war ungefähr 3 oder 4, weiß ich nicht mehr genau. Und dann fuhr die Gladine wieder mal nach Indien und dann kam sie heim und hat gesagt, Mama, ich muss unbedingt zum Sai Baba mitfahren, ich will unbedingt, sie war so ein klares Kind, ich muss unbedingt zum Sai Baba mit. Und sie war ganz entschlossen und ganz wild da drauf. Und dann ging ich, es war schon dunkel, mit ihr an der Hand, zu der Wohnung von der Gladine, habe geläutet und habe gesagt, du, die Christina will mit dir zum Sai Baba fahren. Und zu meiner großen Überraschung sagt Gladine, ich nehme die mit. Und dann haben wir gedacht, oh weia, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, 4 Wochen Indien, das kleine Kind ohne Mama, nee, das mache ich nicht. Dann habe ich sie nicht mitfahren lassen. Aber seit dem Zeitpunkt hat sie immer gesagt, sie muss zum Sai Baba fahren.
Da war sie wie alt?
Da war sie 3 oder 4. Gefahren sind wir dann das erste Mal, da war die Christina 12 und die Barbara 14. Und es kam so, aus dem Nichts sagten plötzlich meine Kinder, wann fahren wir jetzt endlich mal zu Sai Baba? Dann habe ich gesagt, na gut, wenn ihr da hinfahren wollt, dann fahren wir dahin. 1996 oder 97.
Sie ist das jüngste Mitglied der Familie. Wie heißt der?
Jonathan. Der ist jetzt 5 Monate alt.
Der Jonathan wusste schon, bevor er gezeugt war, dass er jetzt zu Sai Baba kommt.
Wie das?
Ich war mit meinem jetzigen Mann. 2008 im Oktober waren wir da. Und dann hat der Sevadal uns gefragt, why don't you marry her? Weil wir haben gesagt, wir sind nicht verheiratet. Und dann haben die ungefähr 20 Minuten über das Heiraten diskutiert, bis der Matthias dann irgendwie 3 Tage später oder so mir einen Heiratsantrag gemacht hat und beschlossen hat, wir heiraten jetzt hier. Und dann haben wir so für uns halt geheiratet hier im Ashram. Und dann sind wir wieder zu dem Sevadal hingegangen später und dann hat der Matthias gesagt, I married her. Und dann war der ganz glücklich und hat ihn gedrückt und angeschaut und dann hat er gesagt, and next year you come back with your little baby. Und wir hatten das aber nicht so geplant und der Matthias hat sich gedacht, oh, hoppsala, und jetzt sind wir da mit unserem Little Baby. So schnell geht's.
Er heißt Jonathan. Was bedeutet der Name?
Jonathan heißt von Gott gegeben. Deswegen heißt er Jonathan, unser Jonathan, weil der Baba uns den vorbeigeschickt hat. Der Jonathan, der ist ein ganz schlauer, der hat sich gleich die tollen Eltern ausgesucht. Gell, Jonathan? Das findest du gut. Der Matthias hat immer gesagt, der ist vom Baba gekommen. Also wir waren schon extra in Indien, damit wir jetzt den Jonathan mitbringen. Also er ist nicht ganz mitgebracht, jetzt biologisch, aber fast. Und so auf der seelischen Ebene, sag ich mal, oder wie auch immer man die nennt, haben wir ihn sicher von hier mitgebracht. Und der wusste schon bestimmt, ich weiß nicht, man sagt ja auch, dass irgendwie so die Seele oder was weiß ich von dem Kind ein paar Wochen schon zu den Eltern kommt, bevor der Körper überhaupt anfängt zu entstehen. Und das wird dann genau auf Indien passen. Und das wollte halt der Matthias immer ausgedrückt in dem Namen. Dann haben wir irgendwann mal im Namenbuch geschaut, was Jonathan heißt. Und Jonathan heißt eben von Gott gegeben. Und genau so einen Namen wollten wir.
Und mit seinem Namen befindet er sich ja auch in bester Gesellschaft. Jonathan ist die Ableitung des hebräischen Namens Jehonathan. Jeho ist ein anderer Name für Jahwe, also für Gott. In der Übersetzung, genau wie du sagst, Gottes Geschenk. Ein berühmter Namensträger war auch Jonathan, der Sohn von König Saul und bester Freund von dem späteren König David, ca. 1000 vor Christus. Und noch ein berühmter Jonathan aus der Bibel ist der Bruder von Judas Makkabäus.
Genau. Und die Babsi wurde auch schon von Indien mitgebracht. Ich habe immer gesagt, die Babsi ist eine indische Seele.
Thank you.
Monika, ich würde jetzt gern noch mal einen kurzen Schritt zurück machen. Da ist also die Kindergärtnerin, die erzählt, dass jemand in Indien Bonbons machen kann. Für ein kleines Kind total normal. Jetzt siehst du diesen Sai Baba dann zum ersten Mal.
Ja, wie Baba das erste Mal kam, wie er da rauskam, damals ging er ja noch zu Fuß. Also das erste war schon mal so ein Gefühl oder so ein Eindruck, der schwebt ja, der geht ja gar nicht wirklich auf den Boden. Und das zweite war, ich habe nur Spirit gefühlt. Und dann wusste ich, ja, das stimmt, was man über ihn erzählt. Und dann habe ich auch nie mehr dran gezweifelt. Und dann waren wir relativ regelmäßig immer wieder hier.
Damals mit Barbara und Christina. Aber dann geschah etwas, das in einem Moment euer Leben verändert hat. Magst du davon erzählen?
Wo fange ich an? Also das war Samstag, da hat die Christina im Garten gearbeitet. Sie hat immer die Himbeeren geschnitten. Und dann hat sie gesagt, so aus dem Nichts hat sie gesagt, du Mama, bin gar nicht mehr so motiviert, hier den Garten noch schön zu machen, weil ich bin eh nicht mehr lange da. Ich hatte natürlich keine Ahnung, was sie damit meint. Und dann stand sie am Fenster in der Sonne und hat gesagt, ah, sie geht mit ihrem Papa Skitour und sie wird sich wieder den Berg hochheulen, weil der Papa, der rennt immer so. Und sie hat gestrahlt, wie sie das gesagt hat. Und die Sonne hat ihr ins Gesicht gescheint und sie war ganz glücklich. Und am Abend hat sie sich auf die Couch gelegt, wollte, dass ich ihr ein Kuschelkissen hole und was zum Trinken. Habe ihr die Füße massiert und wir saßen da alle und es war so eine ganz schöne, innige, liebende Verbindung. Und dann stand sie auf und hat gesagt, danke, liebe Mama. Das hat sie sonst nie so gemacht. Und dann ist sie zu ihrem Papa gefahren.
Sie waren auf Skitour in einem ziemlich hohen, großen Berg, was außergewöhnlich ist, weil der Papa halt immer ganz genau seine, also der ist sehr vorsichtig und sucht ganz genau aus, was er macht und was er nicht macht und so. Und sind da hochgegangen, 5 Stunden Aufstieg oder so, also was ziemlich lang ist. Sind sie wieder runtergefahren und ganz das letzte Stück, vielleicht mit Skien, höchstens die letzte Viertelstunde oder so, da ging es so durch den Wald. Und die Tini hat gemeint, ach, bevor sie da den schmalen Waldweg fährt mit den Skien, zieht sie Ski lieber aus und trägt sie, weil das war so ein bisschen eisig und da wollte sie nicht so gern fahren. Dann hat sie die Ski ausgezogen an einem Stück, das war halt wohl ein bisschen glatt, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie die Ski ausgezogen und ist mit den Skischuhen auf dem harten Schnee abgerutscht und ist die Felswand runtergerutscht. Und der Papa stand halt, ich weiß nicht, 10 Meter weiter woanders, auf jeden Fall so, dass er sie nicht irgendwie festhalten konnte oder so. Wahrscheinlich wäre er dann eh mit runtergefallen. Hat ihr noch geschrien, sie soll sich auf den Bauch drehen. Und dann ist er halt runtergesaust und hat sie gesucht. Und dann war sie halt unten, hat er sie dann gefunden.
Irgendwie war es völlig aus dem Nichts. Und trotzdem, ich hatte das Gefühl, ich wusste es irgendwie. Und am Nachmittag, das war für mich auch interessant, da ging bei mir die Energie plötzlich so runter, also zu der Zeit, wo sie abgestürzt ist. Und ich habe die ganze Zeit an sie gedacht und habe gedacht, wenn ich heimkomme, dann sage ich ihr, Christina, du musst herausfinden, was für dich der richtige Weg ist und auch den Mut haben, den Weg zu gehen. Später habe ich das der Barbara erzählt und habe gesagt, schau Mama, jetzt hat sie es schon gemacht, jetzt ist sie ihren Weg schon gegangen. Und dann fuhren wir dahin, nach Lofer, wo sie abgestürzt war. Wir haben uns unterhalten, wie gut, dass wir wissen, dass es keinen Tod gibt und wie gut, dass wir wissen, dass es Christina gut geht.
Woher kam dieses Wissen?
Also ich habe immer schon eigentlich, glaube ich, zumindest seit der Zeit, wo ich mich erinnere, habe ich eigentlich gewusst, dass es ja so eine Art Leben nach dem Tod gibt. Also dass der Tod nicht jetzt irgendwie was ist, wo es vorbei ist und dunkle Kiste und mehr gibt's nicht mehr. Ich habe auch vielleicht so ein Urvertrauen, dass alles, was passiert, richtig ist und dass es gut ist so. Und wie wir nach Lofer gefahren sind, wie die Mama schon erzählt hat, da, das ist in Österreich, da war ein schöner Sternenhimmel. Und dann habe ich mir noch gedacht, jetzt ist die Tini da oben bei den Sternen und immer in den Sternen kann ich jetzt die Tini sehen und so, habe ich mir gedacht. Und erst war ich ja schon ein bisschen erschrocken, dass wir in die Leichenhalle gehen mussten. Und der Papa, der war noch bei der Polizei und ist verhört worden. Dann, wie er dann rauskam, dann habe ich ihn gedrückt und habe gesagt, er soll sich jetzt nicht von den Schuldgefühlen zerstören lassen. Irgendwie so, oder?
Papa, mach dir jetzt ja nicht so viel Schuldgefühle und lass dir ja dein Leben dadurch nicht zerstören.
Das habe ich gesagt. Und der Papa ist auch, der ist jetzt auch nicht so ganz so irgendwie spiri wie wir oder so. Also der ist eher ein normaler Mensch, Naturwissenschaftler. Aber er hat zum Beispiel mal zu uns gesagt, für uns ist halt jetzt wichtig, was jetzt ist, so, wie es jetzt ist mit der Tini und so. Und für ihn ist eher das wichtig, was halt war.
Wenn man alle anderen Formen als die eigene Widerspiegelung im Spiegel der Welt betrachtet, wird man das Einheitsprinzip erkennen. Also gibt es keine gesonderten Wesenheiten wie Vater, Mutter, Brüder und Schwestern. Durch die eigene Täuschung entwickelt man jedoch weltliche Beziehungen und behauptet, sie ist meine Schwester, er ist mein Bruder, er ist mein Vater, sie ist meine Mutter. Dies sind bloß physische Beziehungen und nicht die Beziehungen auf der Grundlage eurer göttlichen Wirklichkeit.
Dann also die Leichenhalle.
Ja, also wir waren dann alle drin, wir haben die Tini dann auch gewaschen und also der Karl und ich, wir als Eltern, und es war alles sehr, mir fällt immer wieder das gleiche Wort ein, selbstverständlich, aber auch sehr verbindend. Und wir waren lang drin und wie wir dann rausgingen, es war ein Wahnsinn Sternenhimmel. Also ich habe nie wieder so einen Sternenhimmel gesehen. Wir standen da und schauten in die Sterne, das war wie gleißend hell irgendwie. Ich hatte auch einen Moment das Gefühl, ich sehe so einen Lichtschleier drüber ziehen. Ich habe es innerlich gefragt, Tini, bist du jetzt da oben? Wo bist du denn jetzt? Wo finde ich dich denn? Und so. Und ich hatte dann so das Gefühl, so wenn ich so einen Moment, so einen Lichtschleier übers Firmament ziehen sehe und im Hintergrund die schwarzen Berge, völlig unberührt natürlich, völlig still, dunkel. Das war so eine schöne Stimmung und da kamen mir das erste Mal dann die Tränen, da stand ich und die Tränen flossen runter und ich habe das ganze Universum in mich aufgenommen und mich verbunden gefühlt und der Karl kam dann auch und hat mich umarmt und wir standen dann eine Zeit lang so und das war auch so ein schöner Moment, so wir beide Eltern, wir sind ja geschieden, vereint unter diesem Sternenhimmel, in der Trauer um unsere Tochter. Es gab viel so schöne Momente, die wir dann noch so erlebt haben. So. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass wir nicht angefangen haben, uns irgendwelche Vorwürfe zu machen oder wer ist jetzt an was schuld oder man hätte das doch verhindern müssen. Oder es war von Anfang an klar, es ging nicht und es war so. Und der Karl war das Instrument und er hat diesen Dienst auf sich genommen, was ja keine leichte Aufgabe ist. So war es einfach. Und ich glaube, er hat es im Endeffekt auch ganz gut bewältigt. Die Christina hat auch irgendwann später nochmal indirekt zu ihm gesagt, er hat keine Schuld. Und er hat nicht so wenig aufgepasst und es musste so sein und es ist alles in Ordnung. Da gibt es ja einen Text von Sai Baba. Sai Baba spricht zum Westen, 10. Februar. Alles, was geschieht, geschieht zu deinem Besten. Der war mir sehr, sehr vertraut. Und 10 Tage bevor Cassina gestorben ist, habe ich innerlich für mich nochmal so ganz klar so eine Entscheidung getroffen, dass alles, was in mein Leben tritt, ich voll akzeptiere und annehmen werde. Und erst hinterher ist mir aufgefallen, wie wichtig das war und wie hilfreich das in dieser Situation war, weil wir waren alle nicht wirklich geschockt, wir waren alle nicht im Leid, wir waren alle nicht im Jammern. Es war irgendwie so, ja, fast natürlich, was passiert ist, und wir wussten alle, von Anfang an ist es Christinas Weg. Es hätte nicht anders gehen können. Es musste genauso geschehen. Ich hatte so ein Gefühl von, ich habe sie geboren, ich habe sie großgezogen, zusammen mit meinem Mann und zusammen mit der Barbara, und jetzt trage ich sie noch zu Grabe. Und wir haben sie dann nach Hause geholt. Da war auch schon zum Beispiel sehr, sehr klar, wie Baba alles geführt hat, weil sie ist ja im Ausland abgestürzt. Und normalerweise müssen die Leichen dann in einen Zinksarg und der muss zugemacht werden und man muss unterschreiben, dass man den nicht mehr öffnet. Und mir war ganz klar, wir werden unser Kind zu Hause aufbauen und wir werden uns verabschieden von ihr zu Hause. Und dann hatten wir die Genehmigung, sie darf heim. Und dann sagte der Bestatter, das ist unglaublich, es ist ihm was passiert, was ihm noch nie passiert ist. Es ist kein Zinksarg, der ist nicht verlötet. Sie haben sie in einen normalen Sarg gelegt, der nicht zu ist. Wir müssen sie auch noch nicht mal umbetten, wir können einfach den Deckel runterheben. Und da wusste ich natürlich, wessen Handschrift das ist. Und natürlich war klar, dass das alles von Baba total geführt ist. Und wie wir sie dann das erste Mal alle gesehen haben, da waren wir sehr boah, wie schön sie ist. Sie hat von innen raus total gestrahlt. Und das war auch so eine Erfahrung für uns, wie der Körper sich verabschiedet hat, dieses innere Strahlen so zum Vorschein kam, dass man durch den Körper hindurch praktisch die Energie und die Schönheit des Jenseits gesehen hat. Es war irgendwie immer wie Licht im Raum und wir waren alle sehr wenig traurig. Hätte mir vorher jemand erzählt, mein Kind stirbt, hätte ich mir das völlig anders vorgestellt. Und es kamen sehr viele Freunde, ihre Klassenkameraden kamen, die haben sich verabschiedet, wir haben geredet, wir haben gesungen, wir haben zusammen gegessen. Und jeder, der reingekommen ist, ging besser raus, als er reingekommen ist. Die Leute haben gedacht, sie müssten uns trösten, weil wir wurden alle getröstet durch den Anblick von dieser Schönheit, die von innen durchgestrahlt hat. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, da ist gar kein Platz für traurig sein, da ist diese leichte Energie, diese freudige, diese strahlende Energie, die kam so durch und es gab ganz kurze Wellen von Trauer, ein paar Minuten und dann war es wieder weg und dann war wieder dieses Strahlen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung für uns alle.
In diesem Drama des Lebens ist Gott der Schauspieler, wie auch der Direktor. Er spielt alle Rollen. Er kennt, dass ihr nur ein Schauspieler in diesem Drama des Lebens seid und dass Gott eure Rolle spielt. Gott schützt den einen und bestraft den anderen. Aber in Wirklichkeit ist es er, der beides erfährt. Gott bezeugt etwas als gut und etwas anderes als schlecht. Aber tatsächlich ist er die Ursache von Gut und Böse. Er ist die Grundlage von allem.
Vishvesam tini chekurchu vidhamunirchi Vishvesam tini chekurchu vidhamunirchi Sankuchita bhavamula nellam samaya jesi Aika matyamu సహజీవనాదికము ఐకమత్యము సహజీవనాదికము త్వరగ నేర్పుటయే కాదే బ్రహ్మ విద్య త్వరగ నేర్పుటయే కాదే బ్రహ్మ విద్య విశ్వసం తిని చేకూర్చు విధము నేర్చి విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి సంకుచిత భావముల నెల్లం సమయజేసి ఐకమత్యము సహజీవనాదికము ఐకమత్యము సహజీవనాదికము త్వరగ నేర్పుటయే కాదే బ్రహ్మ విద్య త్వరగ నేర్పుటయే కాదే బ్రహ్మ విద్య శాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి సంకుచిత భావముల నెల్లం సమయజేసి ఐకమత్యము సహజీవనాదికము ఐకమత్యము సహజీవనాదికము స్వర్గస్మ్యర్పుటే కాదే బ్రహ్మ విద్య స్వర్గ నేర్పుటయే కాదే బ్రహ్మ విద్య.
Ein Punkt ist mir noch sehr wichtig, das zu erzählen, weil das wusste ich vorher auch nicht. Den ersten Abend, wo sie zu Hause war, wie es darum ging, ins Bett zu gehen, war mir klar, ich kann nicht ins Bett gehen. Ich kann die Christina nicht hier liegen lassen und kann auf die andere Seite vom Haus ins Bett gehen. Es war wie, wenn ich ein Neugeborenes hätte und es einfach in einem anderen Zimmer liegen lassen würde. Und da war mir klar, da ist eine Geburt am Gange und ich will da dabei sein. Ich will das miterleben. Wir haben uns dann auf den Boden gelegt und haben bei ihr geschlafen. Und in der Früh, wie ich dann aufgewacht bin, war so ein kurzer Anflug von Trauer und auch ein bisschen Angst, ihr wieder zu begegnen. Und kaum habe ich sie gesehen, war das wieder wie verflogen. Und wir haben dann auch die zweite Nacht drin geschlafen. Und am dritten Tag, ich habe immer mit ihr geredet, habe immer zu ihr gesagt, geh dahin, wo das größte Licht ist und geh dahin, wo du jemanden kennst. Meine Mama ist, habe ich dann mal gesehen. Und dann haben wir das Om Asatoma sehr viel gesungen immer. Und an ihrem Kronenchakra, da gingen immer so Wellen, also wie so Geburtswehen und dann hört es wieder auf und dann kam wieder eine Welle und ich habe das alles begleitet und dann habe ich wieder gesagt, Christina, geh dahin, wo das größte Licht ist und so und sie war manchmal so ein bisschen so trotzig, schmollig und so und ich sah sie richtig da sitzen und dann so irgendwie so, ach Mama, was du schon wieder von mir willst, so ein bisschen so in ihrer Teenie-Art, aber auch liebevoll. Und plötzlich rannte sie los, stand sie auf, rannte sie los und dann sah ich eine große Lichtkugel. Und es war wie wenn diese Lichtkugel so Arme hätte, so ausgebreitete Arme. Und sie rannte und rannte und rannte und rannte voll da rein in diese Lichtkugel und ist total mit ihr verschmolzen. Dann sage ich zu jemand anderen, der da auch war, was hast du gerade gesehen? Weil ich mir gedacht habe, naja, ich kann mir ja alles Mögliche vorstellen. Die hatten genau das gleiche Bild, also noch eine Freundin, mein Mann. Und dann wusste ich, sie ist verschmolzen mit Gott, es ist vollbracht, kam dann so. Und wenn ich dann die Hand auf das Kronenchakra gelegt habe, dann war Ruhe. Ab dem Punkt war Ruhe und es war überhaupt keine Bewegung mehr zu spüren und nächsten Tag war auch die Beerdigung. Also das war für mich völlig neu, so dass wir, die Zurückgebliebenen, wenn jemand schon tot ist, noch diese Geburt so mitbegleiten können. Und es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Das werde ich auch nie vergessen.
Amen.
Christina hat sich auch dafür bedankt, hat auch sich bedankt, dass wir sie so... Ich habe immer gesagt, Christina, ich liebe dich, ich respektiere deine Entscheidung oder die Entscheidung, wer immer sie gefällt hat. Ich lasse dich los sofort, ich lasse dich sofort gehen und ich bleibe trotzdem immer mit dir verbunden. Das war immer so, was mir durch den Kopf ging. Und sie hat gesagt, genau deswegen kam sie zu uns, weil sie wusste, dass wir mit ihrem Tod umgehen können und dass es sehr wichtig für sie ist, dass sie ihre nächsten Schritte tun kann. Und immer, immer geht's gut, mir geht's gut, mir geht's super, hier ist alles schön und so. Dann war noch sehr schön bei der Beerdigung, dass wieder, gibt es ja dieses Ritual, dass der Sarg in die Erde geht und der Priester sagt irgend sowas wie, wir übergeben dem Körper der Erde und dein Geist steigt zum Himmel. Ich weiß es nicht ganz genau, irgendwie so. Und in dem Moment, wo der Sarg in die Erde geht, fliegt ein Schwarm Tauben senkrecht in die Höhe. Und ganz viele Leute haben mich angesprochen, haben gesagt, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und ich war x-mal am Friedhof, ich habe das nicht einmal wieder gesehen und es war klar, wo sie ist. Es war uns eh klar, aber es war noch mal klar, wo sie ist und dass alles bestens ist und dass alles in Ordnung ist.
Hast du noch Verbindung mit Christina?
Mhm. Was ich immer wieder erlebt habe und immer wieder erlebt, ist, jetzt komme ich auf meine Arbeit, dass sie, wenn irgendwelche Situationen schwierig sind, dass sie plötzlich da ist, dass plötzlich ihre Energie da ist. Und es ist plötzlich dann wie, zack, jetzt flutscht es. Ja, sie hilft. Und sie hat auch mal zu mir gesagt, Mama, die Arbeit, die du tust, ist enorm wichtig, weil ich habe jetzt gelernt, dass man mit dem Bewusstsein, mit dem man hier geht, auch drüben ankommt. Und dass jede Bewusstseinsarbeit, die man hier schon tut und alles, was man hier schon weiß und lernt über den Tod und über das Leben und über Gott, dass das enorm wichtig und enorm hilfreich ist. Und sie hat auch einmal in einer Situation, da war ich in einem sehr großen Seminar, das war das erste Mal, dass ich ihre Stimme richtig gehört habe, also nicht als Gedankenschwingung, sondern richtig gehört habe. Und hat sie so gesagt, Mama, Mama, bitte, bitte erzähl den Menschen die Wahrheit über den Tod. Und ich denke, dass sie bei uns war, dass sie gestorben ist, dass das auch was zu tun hat mit dem Auftrag, sage ich jetzt mal, den ich hier habe. Und das eine ist, den Leuten die Angst vor dem Tod zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie, sie unterstützt es auch sehr. Einmal hat sie auch gesagt, sie ist jetzt im Himmel, sie ist jetzt nicht immer da. Sie ist immer wieder da, aber sie ist nicht immer da. Und wenn ich sie brauche, dann soll ich dir das auch mal sagen, weil sie hat doch noch was anderes zu tun, so ungefähr. Nicht, dass du denkst, Mama, ich bin jetzt immer da, sag's mir einfach. Und sie hat mir gesagt, sie macht Heilungsarbeit und sie macht es sehr gern und ist ganz glücklich. Sie ist ganz glücklich, mir geht's ganz gut. Einmal hat sie durch ein Medium gesagt, normal kann man das der Mama ja nicht sagen, aber dir kann man das sagen. Mir geht's so gut, ich bin einfach so glücklich. Und bevor sie gestorben ist, kam sie ein paar Tage und hat sie gesagt, Mama, ich will einfach glücklich sein, ich will einfach glücklich sein, unbedingt. Und sie hatte so ein Brennen. Und nachdem sie gegangen war, wusste ich, jetzt ist es. Sie ist jetzt glücklich. Und ich hatte so ein Gefühl von, was will ich mehr als Mutter? Ich meine, ich wünsche mir immer, dass mein Kind glücklich ist oder meine Kinder. Und jetzt ist sie es. Und ob sie in der Form ist oder ob sie nicht in der Form ist, was spielt das für Rolle? Und auch, dass wir Eltern nicht das Recht haben zu sagen, du darfst nicht sterben, wenn das dein Weg ist. Wir haben nicht das Recht, den Weg von jemand anderem zu blockieren, nur damit es uns nicht schlecht geht. Und alle Leute sagen immer, es muss doch schrecklich sein, es muss doch furchtbar sein. Und ich kann dieses Gefühl nicht teilen. Der Tod ist sehr tabuisiert. Und jedes Mal an ihrem Geburtstag, nein, Entschuldigung, an ihrem Todestag, ich sage, das ist ihr neuer Geburtstag, spüre ich eine Energie, eine Leichtigkeit, eine Freude, ein Lachen. Wir wohnen an einem See, ich sehe sie manchmal über den See tanzen und da ist immer, denke ich mir, wow, also wenn das ist, wo sie ist, also nichts Besseres kann ich ihr ja überhaupt nicht wünschen und wie soll ich da traurig sein? Also das geht irgendwie überhaupt gar nicht zusammen. Ich hatte einen Traum, den erzähle ich jetzt noch, ich hoffe, ich kriege ihn zusammen, ansonsten habe ich ihn aufgeschrieben, kann ich ihn vorlesen. Ich lese ihn vor. Also ich hatte einen Traum. Wir sind gerade beim Essen und jemand bringt geflochtene Körbe, da sind Fische drin. Und ich sehe, dass die Fische noch leben Manche von ihnen hüpfen noch so in den Körben herum. Und dann werden sie so auf eine große Steinplatte am Boden gelegt und sie schnappen so nach Luft. Und mir ist klar, die brauchen Wasser. Ich entdecke ein kleines Gefäß und laufe damit zum Brunnen. Mit dem Wasser, und das gieße ich dann über die Fische, das bisschen Wasser. Und dann laufe ich wieder zum Brunnen und dann hole ich wieder das bisschen Wasser und gieße es wieder über die Fische. Wie ich das nächste Mal zum Brunnen komme, steht da jemand und sagt zu mir, was machst du da? Und da wird es mir irgendwie klar, es wird nicht helfen. Diese paar Tropfen Wasser, die werden die Fische nicht wirklich retten. Sie sorgen zwar dafür, dass die Fische nicht sterben, aber richtig leben können sie auch nicht davon. Und mir wird klar, ich brauche ein großes Gefäß, in dem ich alle Fische nehmen kann und wieder zurück in den Ozean tragen kann. Und dann wache ich auf und dann denke ich mir, ach, das erinnert mich an meine Arbeit. Also seit fast 30 Jahren unterstütze ich die Menschen da drin, dass sie ihre Themen aufarbeiten können. Und das ist das Wasser, das man immer wieder drauf gießt. Es wird ein bisschen besser, aber es reicht nicht wirklich für ein richtig gutes Leben oder eben auszusteigen aus der Illusion, aus dem Traum. Und ich brauche ein großes Gefäß, das meine Bewusstheit, wo ich sie zurück zum Ozean tragen kann, zurück zu Gott. Und mir ist sehr klar geworden, dass das mein Hauptfokus in Zukunft sein wird, dass ich den Leuten erzähle, dass der Tod eine Illusion ist, dass der Tod nicht existiert, dass das Einzige, was beim Tod passiert, ist, dass die Form sich auflöst, der Körper sich auflöst und dass das, was wir wirklich sind, das dahinter, dass das davon völlig unberührt ist, dass das völlig unverletzt ist, dass das damit überhaupt gar nichts zu tun hat und die Bewusstheit darüber zu stärken. Und es kam auch immer wieder in mich rein, schreib das auf, schreib deine Erfahrungen auf, schreib, weil der Tod ist ja so was Schreckliches, das ist ja so furchtbar. Ich habe dann angefangen, Seminare über den Tod zu geben, viel mit Leuten zu arbeiten, auch einzeln, wo jemand gestorben ist. Und es ist erstaunlich, wie lange die Leute da dran knappern, wie unverarbeitet die Tote ihr Leben über Jahrzehnte beeinflussen.
Aber du hast das Gefühl, dass du ihnen letztlich helfen kannst, loszulassen.
Ja, das war ganz erstaunlich. Ich hatte ja auch immer schon so ein ganz natürliches Verhältnis zum Tod. Ja? Aber nachdem ich jetzt diese Erfahrung mit der Christina nochmal gemacht habe, war ich nochmal an einem völlig anderen Platz. Und ich habe das den Leuten erzählt und ich habe mit denen geredet und ich habe mit denen gearbeitet, mit ihren Toten. Und das ging zum Teil so schnell, dass sie das gehen lassen konnten, dass ich echt wahnsinnig überrascht war. Also ich war auch, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr in dieser absolut hohen Energie, von völliger Präsenz, von völliger Klarheit, von dieser Leichtigkeit, von ich konnte überall in jedem Schmetterling, in jeder Pflanze, in jedem Baum, konnte ich die göttliche Energie atmen, sehen. Ich sah es in der Luft, es hat richtig vibriert. Und in dieser Energie habe ich das den Leuten transportiert und das ging ganz gut und ganz schnell. Ungefähr nach einem halben Jahr bin ich da rausgefallen, hatte die weltliche Schwingung mich wieder, leider. Und dann war das für mich fast so wie eine Depression, so, oh Gott, wie gehen denn die Leute hier miteinander um, wie benehmen wir uns denn hier, gerade angesichts des Todes. Es ist auch nochmal so, es gab einen Satz, den habe ich bei der Beerdigung gesagt, und der hieß, der Tod meiner Tochter hat mich direkt ins Leben geworfen. Nochmal so bewusst zu werden, was ist denn das Leben eigentlich und was machen wir damit die ganze Zeit und wie verbringen wir das? Also das war ganz leicht und ganz easy. Später wurde es ein bisschen schwieriger, wie ich auch nicht mehr so voll da drin war. Aber es ist immer noch so, dass es relativ leicht ist, wenn die Leute zu mir kommen, dass sie relativ gut ihre Schritte tun können, um das auch gehen zu lassen. Also die größte Falle ist die Schuld. Fast alle Leute tappen in die Schuldfalle. Ich bin schuld, ich hätte was anderes machen müssen. Ich hätte das tun müssen, ich hätte das tun müssen. Das ist einer der größten Irrtümer überhaupt, meiner Meinung nach, weil der Tod ist nicht unsere Domäne, sondern Gottes Domäne. Und das geht ziemlich gut. Was sich noch mehr für mich, es hat sich für mich mehr ausgebreitet. Es geht nicht nur um den Tod, sondern es geht überhaupt noch viel mehr darum, um dieses, wer bin ich? Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotionen. Und ich wusste das natürlich immer, also zumindest seitdem ich bei Barbara bin. Aber es ist nochmal eine völlig andere Ebene, wenn du das... Ich habe dann immer, kam der Gedanke, schreib das auf, schreib das auf, schreib das auf. Und zu Hause ging es nicht, hatte zu viel Arbeit und ich war nicht ungestört. Dann bin ich nach Puttaparthi gefahren und gedacht, jetzt schreibe ich das auf. Dann habe ich das gemacht und plötzlich schrieben meine Finger in meinen Computer, es gibt kein Kind, das gestorben ist und es gibt keine Mutter, der ein Kind gestorben ist. Ich glaube, es war umgekehrt. Es gibt keine Mutter, der ein Kind gestorben ist und es gibt kein Kind, das gestorben ist. Und gleichzeitig kam der Satz, in Wahrheit werden wir niemals geboren und sterben wir nie. Und dann habe ich erstmal gestaunt. Und dann ist es so in mich reingesunken und ich habe ganz, ganz tief realisiert, den Kern davon, die Wahrheit davon, dass ja nur die Form geht, dass das mit unserem wahren Wesen gar nichts zu tun hat, dass wir das auch nicht sind. Und dann war noch eine interessante Geschichte, dann ging ich zu Barbara rüber und da kam ich irgendwie durch einen Zufall ganz vorne zu sitzen. Also normalerweise saßen ja, ich saß eh schon ziemlich vorne und normalerweise sitzen ja ein paar Vips noch vor einem und Barbara kam und kam und kam nicht. Dann stand die erste Vips auf und ich durfte rutschen, dann stand die nächste auf und ich durfte rutschen. Und auf alle Fälle saß ich dann ganz vorne. Dann habe ich mir gedacht, wenn jetzt Barbara an mir vorbeifährt, und es gibt nur eine Sekunde, wo er hält mit dem Auto, dann renne ich hin, obwohl ich wusste, das darf ich nicht, das ist streng verboten, dann renne ich hin und dann frage ich ihn, was ich diesem Buch für einen Titel geben soll. Barbara kam, Barbara fuhr vorbei, von wegen keine Sekunde von hinrennen oder so, überhaupt keine Chance, er fuhr ungefähr einen Meter an mir vorbei. Dann blieb er stehen und es kam innerlich seine Stimme vollkommen klar und er sagte, vergiss deine Pipi-Fragen. Das Einzige, was wichtig ist, ist die Gottrealisation. Und es durchfuhr mich wie ein Blitz, so ein Lichtstrahl. Und ich saß da vollkommen, aha, habe gedacht, okay, I got it. Dann ging ich raus aus dem Darshan und dann hatte ich eine Begegnung mit dem Geist von Nisargadatta Maharaj. Und das Entscheidende für mich war dieser Satz, es geschieht niemals dir etwas, es geschieht einfach. Ich habe die ganze Nacht darüber meditiert. Am nächsten Morgen war meine Person weg, hat sich aufgelöst, war nicht mehr da. Und dann habe ich in dieser Tiefe das gekriegt, so ein Bild wie von einem Regenschirm. Der Regenschirm ist die Person. Und alle unsere Themen hängen da dran, alle unsere Probleme, alle unsere Themen, alle unsere Sorgen, alle unsere Ängste. Und wenn da die Person nicht mehr da ist, ist alles weg und es war nichts mehr da. Kein Thema, keine Sorge, keine Angst, kein überhaupt gar nichts mehr, nur noch dieses reine Bewusstsein, Gewahrsein, wie immer wir es nennen. Ist einfach so geschehen. Während ich mich mit diesem Tod auseinandergesetzt habe, mein Verstand hat im Nachhinein gesagt, naja, ist ja eigentlich auch logisch, weil der Tod ist ja auch die Auflösung der Identifikation mit der Person, dass das jetzt passiert, aber das war halt mein Verstand. Und dann fuhr ich so heim und dann habe ich zu Hause den Auftrag gekriegt, ein Training zu schreiben, ein Bewusstseinstraining zu schreiben, das ich dann auch lehren sollte, das habe ich dann gemacht. Und nach 3 Monaten kam meine Person wieder zurück, aber dieser andere Raum, und dieses Wissen und diese absolute Gewissheit, was ist und was nicht ist und was real ist und was die Illusion ist, die ist geblieben. Und jetzt bewege ich mich praktisch sozusagen sehenden Augens in der Person und schaue mir zu, was die wieder tut oder über was die sich wieder Sorgen macht oder sich wieder ärgert. Und meistens reicht das schon, um rauszukommen und um einfach zu erkennen, naja, das göttliche Spiel, hier ist es halt wieder.
Glaubst du, dass du ohne Barbara das alles so verkraftet hättest und den Weg so leicht hättest gehen können?
Nein, das glaube ich nicht. Also, dass ich mit dem Tod von der Christina so leicht umgehen konnte, glaube ich, das ist sicher mein Vertrauen zu Barbara, das ziemlich unerschütterlich ist. es ist ganz tief in mir verankert, dass das wirklich, dass das, was geschieht, zum Besten ist, auch wenn wir das oft nicht sehen können oder nicht verstehen. Und dann bezeichne ich es immer als Gnade. Irgend sowas wie, es ist einfach Gnade. Also es ist einfach Babas Gnade, mir uns dieses Wissen zu geben, diese Präsenz, dieses bei ihm sein. Das ist eigentlich auch immer so, wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann sage ich, komm Baba, setz dich zu mir, wir machen das jetzt zusammen. Und dann bin ich sofort sicher. Also irgendwie ist das für mich so eine absolute Gewissheit und eine absolute Sicherheit. Und was Baba immer sagt, wer bist du in seinen Reden? Und du musst sagen, du bist Gott, du bist doch Gott. Es ist für mich schwer, das irgendwie zu erklären, weil es ist so klar für mich. Also es ist irgendwie so klar, dass ich mir denke, das weiß doch jeder und das muss man doch nicht erklären irgendwie. Also das ist und auch diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, oder dieses Wissen, dass die Schwierigkeiten, die kommen aus der Person, die kommen aus der Identifikation mit dem Körper, die kommen daraus, dass du glaubst, dass du dieses große Bewusstsein, das wir Gott nennen oder Gewahrsein oder wie immer wir es nennen, auf diesen kleinen Körper begrenzen. Und dann glauben wir, sind dieser kleine Körper, der alle möglichen Schwierigkeiten natürlich hat. Und vergessen haben, ich glaube, das ist überhaupt das Thema oder das Drama der Menschheit überhaupt, dass wir vergessen haben, wer wir sind. Dass das, was dahinter ist, dieses Atman, Gewahrsein, Gott, dass das unser eigentliches Wesen ist und dass das hier eine Rolle spielt im göttlichen Spiel und dass das aber nicht das Wesentliche ist. Und das ist das, was geboren wird und das ist das, was stirbt. Aber das, was wir sind, ist ewig, ist unberührbar, ist unverletzbar, ist eins. Wir sind eine Widerspiegelung. Eine Reflexion des einen. Und dieses Göttliche, dieser Atman ist überall, in dir, in mir, in jeder Pflanze, überall. Und wenn wir das wieder kriegen, dann ist alles gut.
Welch eine Gnade, dass wir Baba kennenlernen durften.
Genau. Ich denke mir oft in meinem Leben, wie machen das die Menschen, die Baba nicht kennen? Wie bewältigen die Dinge? Also ich kann es mir manchmal überhaupt nicht vorstellen, weil so ist es einfach, so ist einfach diese Sicherheit, diese Klarheit, dieser Schutz. Und dann denke ich mir, ohne das kann es manchmal ganz schön duster sein.
So denke ich das auch manchmal. Ich bin mir sicher, wenn ich keinen Baba in meinem Leben getroffen hätte, dann hätte ich für den Gott einen anderen Namen gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, so Menschen, die an gar nichts glauben. Also das, denke ich mir, ist extrem schwer und hart und mit denen möchte ich echt nicht tauschen, weil die haben ja wirklich Situationen, wo ihnen vielleicht keiner mehr hilft. Dann, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich auch in ein tiefes Loch gefallen.
Monika, das Buch, an dem du gerade schreibst, dient zum einen dir noch einmal, um zu mehr Klarheit zu gelangen, aber du hast auch die Hoffnung, dass es anderen Betroffenen helfen kann.
Genau, also wenn ich mein Herz frage, warum ich das Ganze mache, zum Beispiel mich hinsetzen und in ganz vielen Stunden dieses Buch, das hoffentlich irgendwann entsteht, zu schreiben oder jetzt auch diese Sendung, dann ist es ganz klar, dass ich einfach das Leid um den Tod mindern möchte, weil für mich, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, seitdem die Christina gestorben ist, glaube ich nicht mehr an das Leid. Auch der Tod erzeugt kein Leid, es sind nur unsere Gedanken, unsere Vorstellungen. Nachdem die Christina gestorben war, hatte ich zweimal geträumt, dass die Christina gekommen ist und gesagt hat, Papa, fahr mit mir in die Berge, dann kann ich in meiner Heimat sterben. Wenn ich dazu beitragen kann, das Leid zu mindern, dann bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich danke Baba für alles, was ich von ihm krieg und was er für uns tut. Om Sai Ram.
Wer in diese Welt geboren wurde, wird mit Sicherheit eines Tages sterben. Nichts in dieser Welt ist dauerhaft. Derzeit seid ihr im Körper. Angenommen, ihr müsst den Körper morgen verlassen. Wer seid ihr? Und wo seid ihr zu diesem Zeitpunkt? Ihr wisst es nicht. Der Körper ist wie ein Kleid, ein Gewand. Wenn ihr euch von der Bindung an dieses Kleid löst, wird euer wahres Wesen offenbar werden.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Psi Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Heute waren wir bei Monika Redl-Jansen und ihrer Tochter Barbara. Ich danke euch beiden für diese sehr persönliche Sendung. Und ich denke, dass sie auch hilfreich sein kann für viele unserer Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.